Mal im Ernst, kann man in Deutschland überhaupt noch leben? Der Sozialwissenschaftler Ulrich Mies hat eine ganze Anzahl an Autoren versammelt, die die Bundesrepublik der Gegenwart verlassen haben. Er hat Interviews geführt und er hat die Gründe dafür zusammengesammelt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Apolut im Gespräch. Im Gespräch. Ulrich Mies, Sie haben Sozialwissenschaften und internationale Politik studiert. Sie sind Buchherausgeber, im Grunde politischer Essayist und Analyst seit langer Zeit und haben nun publiziert ein Buch über die neue Auswanderungsbewegung aus der BRD. Wie kommt es dazu, dass Sie ein Buch über die Auswanderer veröffentlicht haben?
Ja, guten Tag, Herr Lenz. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Freue mich sehr über die Einladung. Ja, also diese Idee, ein solches Buch herauszugeben mit dem Titel Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand, diese Idee entstand ja etwa zur Mitte des Jahres 2020, nachdem wir auch im Rahmen des Widerstandes eine ganze Reihe von Aktivitäten entfaltet hatten und ich mit immer mehr Menschen ins Gespräch kam und die als kritische denkende Menschen sich tatsächlich fragten, was geht hier eigentlich ab in diesem Land oder auch im ganzen Westen oder in Europa. Und diese Menschen haben eigentlich im Wesentlichen gesagt, dass diese Zustände, die sich so ab März 2020 ja eigentlich bis heute entfalteten, für sie vollkommen unerträglich geworden seien, dass die Regierungen ihnen immer mehr Angst machen und sie diese Regierungen auch immer mehr verachten würden auf der Grundlage ihrer angsterzeugenden Politik. Und aber was eben wesentlich hinzukam, ist, dass diese Menschen auch gesagt haben, dass sie vor allen Dingen ihre Mitmenschen, ihr ganzes persönliches Umfeld an Freunden, auch die eigene Verwandtschaft gar nicht mehr verstehen würden. Die hätten sich alle in eine vollkommen surreale Angst hineingesteigert und das könnten sie eigentlich kaum noch nachvollziehen. Nur muss man ja sehen, dass zu der Zeit auch, um den Wahnsinn in der Gesellschaft besonders hochzutreiben, sogenannte Angstpapiere in den Innenministerien der USA, Deutschlands, Österreichs, aber auch andere Länder entstanden, um die Allgemeinheit so mehr oder weniger in den Wahnsinn zu treiben. Und diese ganzen Risse, die in der Gesellschaft vorhanden waren, die weiteten sich ja zu Gräben aus. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich dann gefragt, das müsste ich doch mal mit den vielen Menschen, die schon ausgewandert sind, zu einem Buch zusammenführen. Und das war eigentlich die Idee.
Und in Ihrer Einleitung zum Buch schreiben Sie bereits, dass Veränderungen eben bereits seit 30 Jahren, eben seit der Wende stattfinden, die auf diese Richtung hindeuten, wie sie dann sozusagen unter der Corona von einer Quantität in eine neue Qualität umgeschlagen haben. Können Sie uns das im Gespräch näher ausführen?
Ja, ich will es sagen. Wie gesagt, ich hatte ja dann schlussendlich 18 Autorinnen und Autoren versammeln können. Und dann habe ich mir die Frage vorgelegt, ja gut, das kannst du natürlich jetzt bringen, dann machst du eine kurze Einleitung. War mir dann von der Gedankenführung zu wenig. Und ich habe mir überlegt, eine komprimierte Schau zu machen auf etwa 40 Seiten über die Entfaltung der Zustände, der immer verheerender erscheinenden Zustände im Westen, aber in Sonderheit Deutschlands, zu liefern. ja in komprimierter Form. Das ist, ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Und vor allen Dingen muss man ja sehen, dass alles das, was die Menschen veranlasst hat, das eigene Land zu verlassen, zurückgeht auf einen mindestens 30-jährigen Prozess. Ich sage, der geht sogar noch weiter zurück, eigentlich sogar bis ins Ende der 70er Jahre, als so langsam die sogenannte neoliberale Revolution, ich sage Konterrevolution, dann Fahrt aufnahm. Ja. Und die war ja gekennzeichnet, Herr Lenz, durch ja eigentlich den Umbau, den kompletten Umbau des bürgerorientierten Staates, der immer mehr zu einer Art Konzernstaat umgebaut wurde. Der Staat war eben immer weniger für die Bürger da, und das konnte man dann auch sehen an den sogenannten Steuererleichterungen für die Großkonzerne, Steuererleichterungen für die Reichen und Superreichen. Und die verschoben dann von der Regierung ermöglichte Steuererleichterungen dann auf Offshore-Konten und so weiter. Und das geht aber dann immer munter weiter, diese marktradikale Revolution schließlich, bis hin in die marktradikale Revolution. Denn die Neoliberalen wären ja niemals bereit gewesen, über sogenannte Bankenrettungen zu verfahren, sondern da wurde quasi von den Regierenden die marktradikale Revolution eingeleitet. Das heißt also, die Schäden, die die Bankenspekulanten angerichtet haben, die wurden dann auf die Allgemeinheit übertragen. Und die Allgemeinheit, also wir Steuerzahler, mussten dann die Banken retten nach dem Motto too big to fail, nicht? Die weitere Folge dieser Zeit war ja Demokratie- und Sozialstaatsabbau bis zum heutigen Tag. Ich sage auch, ein schleichender Verfall unserer Gesellschaft hat stattgefunden, oder unserer westlichen, ursprünglich mal auf einem demokratischen Verständnis basierenden Gesellschaften hat stattgefunden. Und der Deep State der USA und sein alles durchdringender Anspruch auf Weltherrschaft ging dann bis in die Tiefen der westlichen Länder, bis in die Kapillare der Gesellschaften hinein. Und da kommen wir sicherlich noch kurz drauf zu sprechen. Das kulminiert dann aktuell in dem Ukraine-Krieg. Also insgesamt kann man sagen, diese ganze Zeit mindestens einer Generation umfasst ein gigantisches Bündel der Staatstransformation von der leidlich funktionierenden parteienbasierten Demokratie, ich sag damals schon Scheindemokratie, aber bis hin zum aktuellen Ausnahmezustand. Die westliche Welt befindet sich im Ausnahmezustand, und so habe ich ja auch diese Einleitung überschrieben.
Sie beschreiben die Entfaltung der neoliberalen Epoche etwa von kurz nach Bretton Woods, dann bis kurz vor Corona. Und dann schlägt eben sozusagen dieses Abschmelzen, dieses ohnehin vorhandene Abschmelzen echter bürgerlicher Freiheiten und echter Sozialstaatlichkeit dann final um in etwas, das Sie sozusagen den Krieg der Herrschenden gegen die Menschen nennen. Können Sie uns das näher ausführen? Wie kommt es dazu, dass Herrschende einen Krieg nicht gegen andere Nationen allein führen oder gegen was auch immer ihre Gegner, ob nun aus der Arbeiterschaft oder auf dem Markt, sondern gegen die Menschen als solche?
Herr Lenz, lassen Sie mich noch ganz kurz sagen, weil ich ja gesagt habe, das Ganze kulminierte ja schließlich im Ausnahmezustand. Und da möchte ich ganz gerne ein sehr wichtiges Zitat bringen von Giorgio Agamben aus seinem Buch Ausnahmezustand aus dem Jahre 2004. Und Agamben sagt, ich zitiere: einer der wesentlichen Züge des Ausnahmezustandes Die vorübergehende Abschaffung der Unterscheidung zwischen Legislative, Exekutive und Jurisdiktion zeigt hier die Tendenz, sich in eine ständige Praxis des Regierens zu verwandeln. Und da stehen wir eigentlich. Das heißt also, wenn der Agamben völlig richtig sagt, wir stehen nun in einer Zeit des Ausnahmezustandes. Also wir haben ja auch vorher schon mal gesprochen, ja, also mit der Demokratie, das funktioniert nicht mehr so. Wir leben jetzt in einer Postdemokratie. Aber diese Postdemokratie ist eigentlich umgeschlagen in eine neue Herrschaftskonfiguration. Und Agamben sagt eben, die herrschende die aktuell herrschende Politiklinie ist der Ausnahmezustand. Und da sind wir. Und eine Regierung oder Regierungen, die im Ausnahmezustand regieren, machen sich automatisch zu Feinden der Bevölkerung. So einfach ist das. Und das haben sie ja exerziert, wie ich es in meinem Leben nicht für möglich gehalten habe, durch das Corona-Regime. Sie haben eigentlich über den Ausnahmezustand die Demokratie entsorgt, so wie wir sie kannten, als immer sehr stark defizitäre, demokratiedefizitäre, parteienbasierte, parlamentarische Demokratie. Aber die hat zumindest ja früher noch gewisse Bürgerrechte garantiert. Die sind auch entsorgt worden. Und weite Teile dieser sogenannten Linken, die ja gar keine Linke ist, die schnallen das überhaupt gar nicht. Weil die konnten mit dem bürgerlichen Staat damals schon nichts anfangen. Und jetzt ist tatsächlich so, die bürgerliche Demokratie, die ja immer stark beschimpft worden war, als bourgeoise Demokratie und so weiter, stimmt ja zum Teil auch, gar keine Frage. Aber selbst diese bürgerliche Demokratie wurde im Rahmen des Ausnahmezustandes entsorgt und damit die Bürgerrechte und der Rechtsstaat. Und ganz schlimm wurde es dann,
und Sie sind sich, wenn Sie gestatten, Herr Mies, und da sind Sie sich...
Ja, sicher. Ja, Sie können mich jederzeit unterbrechen.
Sie sprechen an, Professor...
Agamben.
Professor Giorgio Agamben sprechen Sie an, genau. Mit dem Sie sich einig sehen, in dem weltberühmten Sozialwissenschaftler, ja, Philosophen, Analysten
Philosoph.
Und Buchautoren Giorgio Absolut. Agamben. Nebenher auch Co-Herausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, für die Sie auch einige Originalbeiträge verfasst haben. Und Sie sind sich auch darin einig, dass diese Ausnahmezustände illegal seien. Und Ausnahmezustand bedeutet, dass eben von Verfassungstexten wie etwa dem oder grundlegenden Rechtstexten wie etwa dem Menschenrecht oder in unserem Fall in der BRD dem Grundgesetz abgewichen wird und die Bürgerrechte geplantermaßen gebrochen werden, damit sich
ja
und in diesem Fall also final entsorgt werden sollen. Und
so
Sie bringen dann in Anschlag, ähnlich wie Agamben auch, das ist also ein Versuch der Absolutsetzung der herrschenden Großkapitalisten und der sozusagen Funktionäre und Karrieristen in der politmedialen Kaste, also im Großapparat der Herrschaftsausübung, dass die sich absolut setzen wollen. Und nicht nur das, sie führen auch noch einen Krieg gegen die Menschen. Und das interessiert mich, wie Sie darauf kommen, dass hier unmittelbar direkt nicht nur eigene Pfründe abgesichert werden, sondern auch noch aggressiv gegen die unteren Kasten vorgegangen wird.
Lenz, der Ausnahmezustand ist ja nicht irgendetwas, sondern, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, der Agamben hat ja gesagt, hier wird eine alte Regierungsform durch eine neue ersetzt, nämlich indem der Ausnahmezustand als Dauerzustand gesetzt wird. Und letztendlich ist der Ausnahmezustand ja ein nicht erklärter Bürgerkrieg nach innen. Das müssen wir ganz klar sehen. Und der Karl Schmitt, ein scharfer Denker der Nationalsozialisten, der hat ja gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand herrscht. Und das sagt ja eigentlich alles. Das heißt also, die sind ja nicht nur hingegangen, haben den Ausnahmezustand erklärt, sondern sie haben mit der Erklärung des Ausnahmezustandes auch die Gewaltenteilung suspendiert. Das ist eine neue Herrschaftsform.
Karl Schmidt, der liberal-konservative Jurist und Rechtstheoretiker, der in den 1930er Jahren, halb zog man ihn, halb sank er hin, dann eben bei der NSDAP-Diktatur mitmarschierte.
So ist es.
Und der stellte eben die Hypothese auf, wahrhaft souverän sei nur jene Kraft, die eben über eben jenen Ausnahmezustand, also den Moment der Rechtlosigkeit, da einbricht, quasi als Interregnum, als Zwischenherrschaft in die eigentlich verfassungsmäßige Ordnung, das ist also noch ein Begriff, der aus der Antike und dem Römischen Reich herrührt, in dem quasi diktatorisch und entgegen jeder politischen Verfasstheit Fakten geschaffen werden sollen, offenbar.
So ist es.
Von dann Herrschenden. Das kann das revolutionäre Volk sein, das kann aber auch eine selbsternannte Elite sein oder die idiotischsten Dumpfbacken. Aber wenn sie, wenn sie verfügen eben über die Machtmittel, dann sei das der faktische Souverän, so Karl Schmidt. Dem sozusagen, das verifizieren sie auch, und sie sozusagen die neue Macht, die sich da zeigt oder die es vorher auch schon war, wie sie ja hergeleitet haben, da sparen sie nicht mit saftigen Begriffen. Sie nennen diese Leute Globalfaschisten. Können Sie uns das erklären, warum Sie das tun?
Ja, ich nenne diese gesamte Konfiguration ja Sozialfaschisten, Entschuldigung, Globalfaschisten, weil sie Globalfaschisten, weil sie sich einer neuen Herrschaftsform bedienen. Zur Zeit des traditionellen Faschismus war ja der Nationalstaat und die chauvinistische Überhöhung des Nationalstaates die wichtigste Orientierung der Faschisten. Getragen dann durch eine begeisterte Bewegung, die den Führer trug, und der Führer trug die Bewegung. Und das Ganze war gewaltbasiert, also massiv gewaltbasiert. Heute gehen wir raus, oder gehen die Herrschenden raus aus dem Nationalstaat, den sie ja für das Schlimmste aller Übel halten, transformieren den Nationalstaat mit anderen Nationalstaaten zu einer neuen Großformation. Das können Sie wunderbar beobachten bei der EU. Und konfigurieren eine neue, nicht gewählte Parallelregierung auf erhöhter Stufe. Und das Ganze kulminiert dann schlussendlich auch in der sogenannten Global Governance. Und diese Global Governance ist nichts anderes als der totale Putsch von oben und beinhaltet, Herr Lenz, vor allen Dingen den totalen Wandel im Selbstverständnis des politischen Establishments, der politischen Klasse selber, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Denn die Politik versteht sich fortan gar nicht mehr, wie es ja ihre Aufgabe im demokratischen Verfassungsstaat wäre, als Repräsentant oder Repräsentantin der Gesellschaft, sondern sie formiert sich zu einer neuen Überklasse und ist insofern das Gegenteil alles dessen, was wir in irgendeiner weiten Form auch nur unter Demokratie verstehen. Und diese moderne Regierungsführung auf der Grundlage von Global Governance, da ist es so, dass die Stimme der Bevölkerung noch nicht einmal mehr repräsentiert werden soll. Die schotten sich vollkommen ab vor der Bevölkerung. Und genau das sehen Sie ja daran, wie die herrschende politische Kaste Deutschlands, aber auch in anderen Ländern, agiert. Die können sich ja draußen auf der Straße schon gar nicht mehr sehen lassen, ohne mit Tomaten und faulen Eiern beschmissen zu werden. Daran sehen Sie ja auch dieses totale Auseinanderdriften zwischen angeblichem Souverän und derjenigen, die sich nun zu ihren Totalherrschern aufwerfen. Also kann man sagen,
welche Kräfte haben sich daran beteiligt, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu zerstören?
Ja, das ist ja ein Riesenfeld, was Sie da jetzt aufmachen, was Sie ansprechen, Herr Lenz. wenn ich das eben noch sagen darf, also diese Global Governance-Ideologie, die ja jetzt den demokratischen Verfassungsstaat abgelöst hat und nun das große, große Glück über die Menschheit bringen soll, über eine zentralisierte Totalherrschaft. Und diese wird ausgeübt über internationale Institutionen, Konzerne, Regierungen, Konzerne, die nie gewählt wurden, relevante Machtgruppen, die nie gewählt wurden, spezifische Nichtregierungsorganisationen, die häufig ja auch von Geheimdiensten gegründet werden oder Ausgründungen der Geheimdienste sind. Eine transformierte UNO, die von oben langsam aber sicher weggekauft wird von den Konzernen. Von der WHO wissen wir es sowieso, ist mehr oder weniger eine internationale Privatorganisation und so weiter. OECD, G7, NATO als der Gewaltarm des US-Kapitalismus. Alle diese Institutionen und Organisationen werden ja vom Volk direkt überhaupt gar nicht gewählt. Das muss man ja ganz klar sehen. Und diese Konfigurationen, diese wichtigen Institutionen, die früher eben unter halbwegs unter Kontrolle standen der demokratischen Verfassungsstaaten, zumindest war das mal so die Idee, die sind übernommen worden von Privatkonzernen im Wesentlichen. Und das ist das. Und dann entfaltet sich daraus, Herr Lenz, eine gruselige Mentalität, dass nun die Parteienkader, dass die Regierungen, dass die EU und diese ganzen, nicht sichtbare Konglomerat an technokratisch-bürokratischen Apparatschicks sich aufwirft zu unseren Erziehungsberechtigten, also zu den Erziehungsberechtigten des Souverän, der eigentlich die Basis des demokratischen Verfassungsstaates sein soll. Das muss man sich mal reintun. Und in Deutschland leben wir mittlerweile in so einem Freiluftlaufstall und Umerziehungslager. Aber diese vergleichbaren Prozesse, und, Herr Lenz, ja, die haben wir im Westen insgesamt.
Oh, und Sie, Uli Mies, und Ihre Autorinnen und Autoren in Ihrem neuen Buch konstatieren also diese Vorgänge, die dazu geführt haben, auch durch persönliche Erlebnisse, physische Verfolgung etc., diese Zustände. Also zunächst mal, ist das die Bestandsaufnahme? Noch ja. Die Frage dazu, gibt es da einen Masterplan? Gibt es quasi die lenkende Hand, die alle Fäden dahinter zieht? Und wenn ja, welche wäre das?
Es ist nicht nur die unsichtbare Hand des Marktes, Herr Lenz, weil da müsste man mal fragen, wenn wir denn schon von so einer Ideologie ausgehen, wer ist denn dann tatsächlich die lenkende Hand der lenkenden Hand, ja? Der unsichtbaren Hand, die lenkende Hand der unsichtbaren Hand. Und das sind dann immer die Finanzorganisatoren und die Großkonzerne, da machen wir uns hier nichts vor. Also die große Frage nach einer Art Masterplan, um jetzt die Demokratie zu zersetzen und die Menschen aufeinander zu hetzen, die Menschen auseinanderzutreiben und so weiter. Ja, ich sehe diese Art Masterplan schon, aber es gibt da nicht so eine Zentralfigur im Nebel, die jetzt sagt, pass mal auf, du läufst jetzt so und du hast das und das und das zu machen. Ich denke, wir sollten uns hier noch mal...
Und es sind auch keine, wenn Sie gestatten, Herr Mies...
Ja, sicher, bitte.
Auch, verstehe ich Sie richtig, es ist auch keine einzelne ethnische, religiöse oder sonst wie verbundene Gruppe. Es ist auch kein Sportverein an der Ecke. Es ist auch kein Freimaurerverband einer alleine oder ähnliches. Es ist so lässt sich das nicht erklären. Verstehe ich Sie da richtig?
Da sind ganz andere Kräfte am Werke, die selbstverständlich zum Beispiel uns ja auch diese Corona-Geschichte eingebrockt haben. Das sind Finanzinstitutionen.
Und die sollten wir doch jetzt aber benennen. Was haben Sie rausgekriegt?
Ja, Herr, wir arbeiten ja im Grunde genommen an diesem Komplex, und wir haben ja auch das in den Büchern, die wir zuvor oder die ich zuvor mit den vielen Autorinnen und Autoren herausgegeben haben, versucht herauszuarbeiten. Also im ersten Buch Fassadendemokratie und tiefer Staat. Was ist das überhaupt, dieser tiefe Staat? Gibt es das überhaupt oder ist das ein Phantasma? Und da haben wir gesagt, auch in Anlehnung an Professor Hamm, der bedauerlicherweise ja vor, ich glaube, 2015 bereits verstorben war, haben wir gesagt, ja, wir müssen uns dieses Machtstrukturkartell etwa im Wege konzentrischer Kreise vorstellen. Im Zentrum sitzt das Superkapital, die Reichen und die Superreichen. Darum herum sitzen die Kapitalorganisatoren. Und darum im dritten Kreis dann die Regierungen, die diesen Kräften zuarbeiten. Darum noch ein weiterer Kreis, das ist dann, entweder sind das die internationalen Kriminellen oder es sind auch die vielen Kulturschaffenden und die Journalisten. Das sehen wir ja heute wunderbar, wie die unisono dasselbe Lied singen wie die Regierungen und so weiter. Also diese Kräfte zusammen können wir uns vorstellen als sichtbaren Teil des Deep State oder aber auch als unsichtbaren Teil. Das sind dann die vielfältigen Kräfte, die in Hinterzimmern agieren und gegen die Menschheit arbeiten. Und nochmal, ein klarer Masterplan ist da nicht sichtbar. Entscheidend ist für mich aber die Frage, gibt es eine spezifische Richtung, in die alles drängt? Ja, da würde ich sagen, das ist so. Und das sehen wir ja am Beispiel des demokratischen Verfalls des Westens. Wir sehen es an der Corona-Krise als Präludium zu dem großen Krieg, der sich jetzt hier auf der geopolitischen Ebene entfaltet. Und insofern kann man sagen, eine Art Masterplan. Aber wenn man den großen Master wirklich mit aller Vorsicht festmachen will, dann sind das die USA. Und die arbeiten seit weit über 100 Jahren an der Weltherrschaft, also ihrer eigenen Hegemonie. Und das lässt sich nachweisen. Das ist kein Phantasma, das ist keine Spinnerei. Das kann man ja in allen außen- und sicherheitspolitischen Papieren der USA nachlesen. Also da würde ich tatsächlich, das ist das Zentrum der vielfältigen Probleme, in die wir hier hinein taumeln, möchte ich schon fast sagen, wobei ich diesen Begriff, früher hat man ja gesagt, man sind ja hineingeschlittert in den Ersten Weltkrieg, so ein Bullshit. Das ist natürlich alles systematisch gemacht worden. Also der große Player sind die USA und das sieht man ja auch am Beispiel des Ukraine-Krieges.
Also der Staatsapparat des großen nordamerikanischen Landes USA, das bedeutet dann nicht jeder einzelne Amerikaner, und dem schreiben sie auch den tiefen Staat im Wesentlichen zu, der strahlt dann eben auch weit hinaus. Genau. Sie nennen, der Begriff also, Masterplan stand im Raum. Einzelne Elemente davon sind ja nachweisbar. Also etwa bei der Corona-Lüge und dem damit zusammenhängenden, im Grunde, Putsch hin zu einem illegalen Ausnahmezustand, genau. Bei dem dann mit Menschenrecht, Grundgesetz und dann später Nürnberger Kodex gebrochen wurden, also die grundlegendsten Texten der Menschheit überhaupt, also überhaupt erreichten Fortschritten, hart erkämpften Fortschritten in den Jahrhunderten der Aufklärung.
Und die wurden kassiert.
Da lässt sich etwa ja nachweisen, ein Masterplan, ein Element, also quasi ein Submasterplan, wie etwa das BMI-Panikpapier, bei dem also ganz klar wurde, hier wird absichtlich Angst geschürt. BMI bedeutet Bundesministerium des Inneren, lässt sich auch sehr gut nachschauen, wurde vielfach dann auch glücklicherweise darüber berichtet und ist inzwischen bekannt. Aber das wäre so ein Beispiel für einen Plan im Zusammenspiel der verschiedenen Pläne. Wenn es darum geht, einen großen Masterplan zu nennen, ob der nun wirklich so ausgeführt wird, in jedem Detail ist eine andere Frage, aber immer wieder genannt wird The Grand Chessboard, das große Schachbrett, also im Grunde der Vorschlag einer imperialen Strategie zur Erringung der Weltherrschaft, vorgelegt damals durch den Politberater und Strategen und so also Mitarbeiter verschiedener Präsidenten, Brzezinski, ein polnischer Name, der sozusagen amerikanisch ausgesprochen wird und auch immer auf Deutsch runtergebrochen dann Brzezinski. Und das bedeutet eben Unfreiheit für, laut Ihnen, für Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen auf der Welt. Aber sind wir denn so blöd? Bemerken wir unsere eigene Unfreiheit denn nicht?
Offenbar nicht, Herr Lenz. Denn sehen Sie mal, ich sage ja immer wieder, der Mensch kommt als weitgehend intellektuell unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Und wenn Sie in so einem Land aktuell groß werden wie in Deutschland, das ja nichts anderes ist als ein besetztes Land der USA, nichts anderes ist, kann man tatsächlich auch sagen, als nichts anderes ist als ein US-Protektorat, dann ist ja auch die Herrschaftsideologie des Protektors eingeschrieben, ich möchte mal sagen, in die politische DNA des Landes. Und wenn sie so groß werden, dann haben sie den ganzen Wahnsinn, aber auch den ganzen Schwachsinn dieser Ideologie inhaliert und ihre kleine menschliche Gehirnfestplatte damit beschrieben. Und das können und wollen sie dann auch irgendwann gar nicht mehr aufgeben. Und das sehen Sie ja draußen auch in der Diskussion, wie verbissen die in Deutschland geführt wird, egal um was. Nicht diese Verbissenheit, diese ideologische Verkettung an irgendeine Idee, dieses gar nicht mehr miteinander reden können, das gehört ja alles dazu. Ja? Und die Frage, ob die Masse
Sie bringen da, jetzt, um das zu analysieren und auf die Formel zu bringen, zu Beginn auch das Zitat von Kurt Tucholsky, der also in den 1920er, in dem Fall in den frühen 1930er Jahren den Deutschen attestierte, sie seien ein Haufen von neurasthenischen Irren. Das wenden Sie auf die Gegenwart
an? Ja, das
ist ein
nettes Zitat, aber man darf auch das um Gottes Willen nicht verallgemeinern, nicht die Deutschen, sondern es ist eine spezifische Mehrheit, die sich am Nasenring durch die Manege führen lässt. Und das hat ja diese Corona-Nummer gezeigt, Herr Lenz. Das war doch erschütternd. Die tragen ja heute noch die Masken draußen, wenn man oder im Supermarkt oder sonst wo. Freiwillig machen die das. Die freiwillige Unterwerfung. Und daran sehen Sie das an so einem Beispiel. Und wenn Sie solche Menschen ansprechen, die werden ja hochaggressiv. Nicht? Denn sie reißen denen ja quasi das eigene Weltbild des anständigen Bürgers, der Regierung folgt, der den Autoritäten gehorcht. Das reißen sie dem ja unter den Füßen weg. Nicht? Und umso verbissener klammert er sich daran. Und deshalb hat der Tucholsky wahrscheinlich auch, weil er diesen ganzen Wahnsinn in den Jahren 1927 bis 33 natürlich, da war er dann schon ausgewandert, aber zumindest ja verfolgt hat oder auch Opfer davon war. Und deshalb hat er die als neurasthenische Irre bezeichnet. Und diese ganzen Zustände, die wir da in Deutschland haben, gucken Sie sich mal den Hochschulsektor an. Wie da Leute, die nicht auf Linie sind, die diesen ganzen Gender-Wahnsinn und Irrsinn nicht mitmachen, dann auf einmal rausgeschmissen werden oder rausgeekelt werden aus den Hochschulen. Das sind Zustände wie 27 bis 33, bevor der Faschismus die Macht übernahm. Nur anders.
Ihr Buch ist erschienen in einem niederländischen Verlag, De Blauwe Tijger, der blaue Tiger, in Groningen. Ja. Und Ihr Buch ist erschienen in deutscher Sprache. Sie nehmen darin unter anderem Bezug, also schon in Ihren einleitenden Ausführungen, auf den belgischen Psychoanalytiker und Psychologen Matthias Desmet. Der konstatierte, also 30% der Gesellschaft seien quasi von den Herrschenden und den Herrschaftsmedien hypnotisiert. Wohingegen also die Mehrheit eher nur so mitlaufe, aber sich nicht weiter kritisch äußere und eine Minderheit von 20% in der Lage sei, sich kritisch zu äußern oder zum Beispiel die Entscheidung zu treffen, auszuwandern. Und eben jene Auswanderer haben sie ja nun einige von jenen versammelt. Es ist erstaunlich, wie viele Ärzte, Journalisten, Juristen darunter sind oder auch insbesondere Menschen, die vorher schon kritisch agiert haben und kritisch publiziert haben. Echte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in ihrem Buch vorkommen. Was gibt es eine verbindende Linie, die Sie Ihren Autoren attestieren würden?
Also generell, unabhängig davon, ob die jetzt im Land geblieben sind, im eigenen Land geblieben sind, weil sie gesagt haben, ich denke gar nicht dran, mich hier vertreiben zu lassen, auch wenn ich jede Menge Nachteile hier in Kauf oder auch Drangsalierereien und Terrorisierereien in Kauf zu nehmen habe. Oder aber, ob die ausgewandert sind. Eine wichtige allgemeine Linie ist das absolute entweder Unverständnis, aber auch dieses gar nicht mehr hinnehmen wollen, dieser schrecklichen Zustände, dieser erlebten Atmosphäre eines geistigen Mehltaus, der sich da übers ganze Land gelegt hat. Und manche haben mir gesagt, tut mir leid, also ich bin nicht nur massiv enttäuscht von diesen ganzen Entwicklungen, sondern ich ekel mich vor dieser ganzen Entwicklung. Ich ekel mich vor diesen Regierungen. Ich ekel mich vor der Entwicklung, die hier Platz gegriffen hat. Aber ich ekel mich auch vor den Menschen, die das alles wieder mitmachen. Ja, das hatten wir doch alles schon mal. Nur anders. Und genau das ist die Situation. Ich bin ja auch ein Kind des Nachkrieges, ja. Aber ich habe zumindest so viel mitgekriegt, dass ich das mit Sicherheit nicht noch mal in irgendeiner Weise selber werde durchleben müssen, was da in der Zeit des Hitlerfaschismus passiert ist. Und viele Menschen, mit denen ich heute Kontakt habe, die kommen aus Ostdeutschland. Die haben diese, wenn sie etwas älter sind, haben die Erfahrung noch des SED-Unterdrückungsregimes im Nacken. Und jetzt sehen die, Augenblick mal, jetzt hat der Westen gewonnen 1990 und jetzt falten die das ganze Land um und transformieren alles auf eine Art und Weise, das kennen wir doch schon irgendwie. Und Herr Lenz, es sind ja viele in die unterschiedlichen Länder ausgewandert, die wir da versammelt haben. Das ist sicherlich, die Länder sind sicherlich nicht repräsentativ. Repräsentiert in dem Buch sind Menschen, die nach Paraguay ausgewandert sind, aber es sind auch Leute nach Bulgarien ausgewandert, Kanada, was ich nicht verstehen kann vor dem Hintergrund der politischen Verhältnisse. Aber das sind sehr persönliche Gründe gewesen bei der Dame. Nach Dänemark, weiter in andere Länder.
Richtig, in dem Fall Simone Hörlein mit ihrem Beitrag. Aus Schweden schreibt Sophia Maria Antonunas, der im Grunde sehr bekannte und vielfach als Legende bezeichnete Aufklärungsjournalist Keivan Sufi Siavash ist auch vertreten mit einem Beitrag.
Alias, wissen viele.
Spanien ist vertreten, die Niederlande, aber eben vor allem vielfach Russland. Paraguay, Polen, Chile, Russland, Bulgarien, Österreich, genau. Dänemark. Und es wird vielfach auch drüber nachgedacht, welche Auswahl man da überhaupt treffen könnte. Also es wird nachgedacht über Afrika und auch asiatische Länder. Und auch ihr Verleger selbst, Tom Zwitzer, schreibt etwas darüber, warum er in den Niederlanden bleibt. Und wie sozusagen Verbannung, wie das Gefühl der Verbannung, also des Exilantentums, im Grunde der inneren Emigration, im eigenen Land, in dem Fall der Niederlande. Denn die Niederlande hatten ja auch ein sehr harsches Corona-Regime, wenn auch nicht so fanatisch, drastisch, wie es in der BRD 2020 und 21 war und auch noch von Teile von 22. Das wäre ja sozusagen die Variante, um dann hier zu bleiben. Vielleicht fangen wir bei den Kandidaten mal an. Es gibt auch die Möglichkeit, und diese, das stellen Sie ja sozusagen auch schon gegenüber im Titel Ihres Werkes, Ihres Sammelbandes, hier bleiben und kämpfen oder hier bleiben und in die innere Immigration gehen oder flüchten. Und wird es da wirklich besser? Was ist so der Querschnitt bei denen, die gegangen sind? Ist es im Ausland denn besser geworden?
bei einer ganzen Reihe von denen es nur noch besser werden konnte. Denn besonderer Verfolgung waren ja ausgesetzt kritische Ärzte. Denen hat man die Türen eingetreten von irgendwelchen Rollkommandos. Denen hat man die Existenz ruiniert, weil sie angeblich falsche Maskenatteste ausgeschrieben haben. Das heißt, der Ausnahmestaat ist hingegangen und hat sich irgendein bestimmtes Argument gesucht, um gegen kritische Ärzte in Toto vorgehen zu können. Und dann haben sie diese Maskennummer ausgegraben. Nicht? Und was viele Menschen ja immer noch nicht geschnallt haben, diese FFP2-Masken. Ich weiß noch ganz genau, weil ich auch sehr viel handwerklich gearbeitet früher, habe ich noch ein ganzes Paket FFP2-Masken. Da steht extra drauf, das sind Feinstaubmasken, gegen Viren nicht geeignet, steht extra drauf. Das heißt also, die haben hier einen Popanz aufgebaut, staatlicherseits, um dann über das Maskenregime gegen kritische Ärzte vorgehen zu können. Ich habe ja vorhin schon gesagt, denen die Türe einzutreten, ihnen ein Berufsverbot zu erteilen, sie vor Gericht zu zerren und so weiter und so weiter.
Offenbar waren die Repressalien, also nicht sozusagen nicht nur der Alltagsfaschismus unter der Corona und sozusagen die Bereitschaft, sich selber in vorauseilendem Gehorsam zu willigen Vollstreckern zu machen, in der BRD, in der Bevölkerung der BRD oder in Teilen dieser, so ausgeprägt wie nirgends sonst, sondern auch die Repressalien von Seiten des Regimes, so dass man so eben eine große Anzahl an Menschen, von denen Sie einige eben in Ihrem Buch aufgenommen haben, der Ansicht waren, man müsse dieses Land verlassen. Man könne hier nicht mehr leben, weil man unmittelbar physisch der Verfolgung ausgesetzt ist und im Grunde an Leib und Leben bedroht und der Existenz womöglich schon beraubt oder kurz davor überhaupt noch irgendetwas zu haben. Vielleicht können Sie uns da ein paar Schlaglichter geben. Was ist den Menschen widerfahren, dass es so schlimm war in der BRD der Jahre 20 bis Ende 22 und noch laufend, dass da ihre Autoren gegangen sind?
Ja, ein paar Stichworte haben Sie ja schon genannt, Herr Lenz. Das heißt also, die physische Bedrohung, und wenn man sie morgens aus dem Bett holt, um, was weiß ich, 5 oder 6 Uhr, ihnen da fast die Türe eintritt, dann ist das ja eine Form der physischen Bedrohung, besonders dann, wie es ja einigen Ärzten auch passiert ist, sie dann mit der Waffe bedroht wurden, von diesem ach so demokratischen Staatsapparat. Herr Lenz, es muss nicht unbedingt in solche Formen der totalen physischen Bedrohung annehmen, sondern es reicht ja die Existenzvernichtung. Überlegen Sie mal, Sie haben eine Arztpraxis und die wird morgen auf Null gesetzt. Sie können die entweder nicht mehr betreten oder man hat Sie arbeitsunfähig gemacht, dadurch, wie es ja meinem Freund Walter Weber auch passiert ist, der ist zweimal überfallen worden, mit dem haben Sie da die gesamten elektronischen Medien abgeräumt. Und meines Wissens hat er die bis heute nicht zurückgekriegt. Also das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Form des Staatsterrors. Was anderes ist das ja nicht. So, jetzt hat der Walter sich aber ja entschieden.
Walter Weber, der Gründer der Ärzte für Aufklärung und von Beginn an Corona-kritisch und auch bei der Demokratiebewegung dabei und einer der führenden Ärzte weltweit, die im Grunde die Luft aus der Corona-Lüge gelassen haben, wurde mehrfach in Hamburg in seiner Praxis und auch in seinen Heimat, also sozusagen in seiner Wohnung dann überfallen von im Grunde uniformierten und bewaffneten Drückerkolonnen des Staates.
Ja, und sehen Sie mal, etwas zarter beseitete Menschen, die halten das gar nicht aus. Die sagen, wo sind wir denn jetzt hier hingekommen? Ich habe hier 20, 30 Jahre.
Und andere feiern das wiederum.
Ja?
Andere scheinen es ja zu feiern, dass so in der BRD in Deutschland wieder mit Menschen umgegangen wird. Sie attestieren auch eine besondere Autoritätsgläubigkeit und also eine besondere Sehnsucht nach Überwältigung und Unterwerfung von einem Teil der Bevölkerung. Sind das dieselben Kräfte, wie also Ignazio Siloni, das bekannte Zitat des italienischen Schriftstellers, der künftige Faschismus wird unter der Maske des Antifaschismus daherkommen? Ist das denn tatsächlich so, dass das in Mitteleuropa einen besonderen Anklang findet, sich so auf diese Art und Weise gewalttätig, kollektivistisch, staatlicher und korporatistischer Mächte zu unterwerfen und deren Willen zu vollstrecken? Ist das besonders ausgeprägt in der BRD?
Das scheint ja so zu sein, Herr Lenz. Das ist ja das Furchtbare. Und das ist ja was Sie jetzt ansprechen, ist ja das wirklich Erschütternde und ich sage auch Gruselige. Und dieser Wahnsinn der Autoritätsgläubigkeit, der Autoritätshörigkeit, der scheint sich ja durch die Jahrhunderte zu ziehen. Das ist ja das. Nicht, wenn Sie früher das Maul aufgemacht haben,
muss man dem
vor ein paar Jahrhunderten. Vor ein paar Jahrhunderten.
Und muss man in diesem Fall dem nicht entgegenhalten, dass die, muss man in dem Fall nicht entgegenhalten, dass in Deutschland allerdings die Demokratiebewegung sehr schnell da war und gleich eine der größten weltweit war, während es in Frankreich noch ein Jahr gedauert hat, fast ein Jahr. Und muss man dem nicht auch entgegenhalten, dem ewigen Vorwurf, die Deutschen seien autoritätshöriger als andere, dass das Corona-Regime und auch die Kriegsbegeisterung, aber doch das Corona-Regime in Australien drastischer ausgeprägt war und in China etwa auch und das Denunziantentum nun auch in einigen anderen Ländern durchaus vorhanden war.
Alles
ist das denn
richtig,
wirklich immer noch so? Das ist ja eine besondere Neigung. Zu faschistischen Verhaltensweisen. Das macht ja noch keinen Faschismus, sich faschistisch zu verhalten, aber sozusagen die Vielzahl der Einzelverhalten führt das dann ja herbei. Etwa das fanatische Denunziantentum, das durchaus zu beobachten war.
Ich denke, wir sollten sehen, dass, weil ich mag diese irgendwelche Verallgemeinerungen, die werden ja auch dem Widerstand überhaupt in keiner Weise gerecht. Also muss man hier mal klar sagen, das, was Sie hier angesprochen haben, war ja in der Gesellschaft im Wesentlichen schon angelegt. Das heißt also, die von Matthias Desmet angesprochenen Überzeugungstäter, also die Hypnotisierten, wie er die bezeichnet hat, dann die breite Masse, die den Mund hält und die mitläuft, aber die ganz wichtig ist und die war auch ja im traditionellen Faschismus als Trägerschaft unglaublich wichtig. Ne? Die haben ja damals auch die Augen zugemacht, als der Nachbar abgeholt wurde. So, und dann haben sie aber, und das auch zur Ehrenrettung der Deutschen, wenn man so will, oder des deutschen Landes, eine eben diese 10, 20 oder vielleicht sind es auch 25% tatsächlich widerständiger Menschen. Und da ist doch schon die Frage, haben die mit der breiten Masse überhaupt noch was zu tun und mit denjenigen, die da als Überzeugungstäter und hypnotisierte Supertäter tätig sind, haben die überhaupt irgendeine Überschneidung mit denen mental? Und da glaube ich nicht. Die haben natürlich Verwandtschaften, die haben alte Freundschaften, aber die sind ja auch dann im Zuge des Corona-Regimes zumeist zerbrochen. Dieser Riss geht doch durch die Gesellschaft. Und da ist die Frage ja auch, die können wir ja gleich noch erörtern, können wir aufgrund der Erfahrungen, die das Corona-Regime gebracht hat, überhaupt wieder zu einer demokratischen Gesellschaft zusammenfinden? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und da habe ich also ganz, ganz große Zweifel, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Habe ich Ihre Frage beantwortet?
Müsste die Schuld der Täter dann zunächst, vielen Dank, Herr Mies, müsste die Schuld der Täter dann nicht zuvor gesühnt werden? Und welche Möglichkeiten gäbe es, also diese Schuld zu sühnen und dann auch zu Vergebung und zu Versöhnung zu gelangen? Etwa der frühere Bundesgesundheitsminister in der Hochphase des Corona-Putschversuches, Jens Spahn, CDU bat ja gewissermaßen andeutungsweise schon mit seinem Buch Anfang 2023 erschienen oder Ende 2022 schon um eine Art Vergebung. Und das klingt in seinem Titel schon an. Ist das überhaupt möglich und braucht es dafür Bestrafung?
Das ist ja, Ihre Frage schließt sich ja im Grunde genommen auch an, ob wir aus den gegenwärtigen Zuständen überhaupt noch rauskommen können und unter welchen Bedingungen können wir aus den herrschenden Zuständen überhaupt noch herauskommen. Und das ist eine unglaublich schwierige Frage. Da wäre ja insbesondere natürlich auch der Widerstand gefordert, dann zu vergeben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Lenz, das, was hier angerichtet worden ist in dieser Gesellschaft und nach wie vor angerichtet wird, nachdem Sie die Corona-Nummer ausschleifen lassen und jetzt in den großen geopolitischen Krieg überleiten, da ist eine Vergebung gar nicht möglich, weil die Täter sind ja dieselben. Ohne Entschuldigung. Ohne irgendeine Form der rechtlichen Aufarbeitung, Herr Lenz, mit den dazugehörigen Verurteilungen der Verantwortlichen, ohne Rücktritte der politisch Verantwortlichen, stellen Sie sich mal vor, wie viele Hunderte von Leuten da in Deutschland zurücktreten müssten alleine, ohne zu leistenden Schadensersatz, der ist ja auch faktisch gar nicht möglich aufgrund der Größe der Dimension. Das sind ja Billionenschäden. Also echte Billionen, not American Billions. Ohne einen strukturellen Umbau der Herrschaftsverhältnisse ist Vergebung aus meiner Sicht nicht möglich.
Sie sprachen zusammen mit Matthias Desmet an, dass ein erheblicher Anteil sich habe hypnotisieren lassen vom Narrativ, also vom Narratei der Corona-Lüge und später dann die Erzählung davon, dass man es jetzt in Form von der Russischen Föderation und deren Präsidenten Wladimir Putin quasi mit den Kräften des Bösen persönlich zu tun habe und man so eben mobilisierte. Also im Grunde eine Form der gesellschaftlich hypnotisierenden Generalmobilmachung, die da auf allen Kanälen und von allen Figuren der politmedialen Kaste, fast allen vertreten und quasi induziert wurde in die Gesellschaft. Ist es überhaupt,
genau.
Wie ist es da überhaupt möglich, dann dahin zu kommen, sich von diesen Leuten wieder abzulösen? Und ist da irgendeine Hoffnung auf Läuterung und Umkehr?
Ich habe ja versucht, die Frage zu beantworten, Herr Lenz. Ich sehe das nicht. Ich weiß es nicht, wie das gehen soll. Ich bin ja kein Priester,
ja,
der jetzt sich da in den...
Ja, also wir haben es mit Hypnotisierten zu tun und die sind ja offenbar ansprechbar geworden durch eine zuvor aufgebaute Erlösungshoffnung. Also Menschen wollten im Grunde errettet werden und da göttliche Kräfte vielleicht gerade nicht zur Verfügung stehen, um das nun für sie persönlich durchzuführen, eben erhoffte man sich das offenbar von irdischen Kräften, also von den Anführern, die eben so auffindbar sind. Dergestalt, die mächtigsten Menschen der Welt oder jene, die sich dafür halten oder die sich auch für die als Eliten präsentieren, wie etwa der Multimilliardär und PC-Konzernoligarch William Gates, der Anfang April 2020 in der 15-minütigen Tagesschau 10 Minuten bekam, um etwa zu erklären, er wolle jetzt 7 Milliarden Menschen quasi durchimpfen und erst dann sei die Plandemie dann wirklich vorüber. Menschen, die so erlösungssehnsüchtig sind, wollten ja offenbar irgendwo hingeführt werden, wo es besser ist als in der schon erlebten Gegenwart. Ist diese Hoffnung denn berechtigt? Viele scheinen ja daran zu glauben. Also sie würden hier wirklich beschützt und wenn nicht nur beschützt, sondern auch noch in die bessere Welt geführt. Gibt es Hoffnung, dass uns diese Leute, also zum Beispiel Ursula, Thank You for Leadership Bill, von der Leyen und William Gates und etliche weitere dieses Kreises, dass die uns in bessere Verhältnisse führen.
Herr Lenz, wenn man daran glaubt, dass einen die Problembären und Problembärinnen in eine bessere Zukunft führen, dann kann man das ja gerne tun. Aber das zeigt ja eigentlich nichts anderes als die eigene geistige Unreife. Das heißt, wenn ich selber innerlich abhängig bin, wenn ich mich abhängig gemacht habe von Autoritäten, wenn ich daran glaube, was die Regierung immer erzählt, wenn ich daran glaube, dass andere es für mich schön machen sollen, ja bitte, dann ist das natürlich auch eine Art der Hypnose, der ich unterliege, und dann bin ich natürlich auch besonders leicht ansprechbar für Visionen, Erlösungshoffnungen oder auch irgendwelche Irrationalitäten und so weiter, die mir dann ein besseres Leben gestatten. Gut, aber mit kritischem Menschenverstand hat das doch alles überhaupt gar nichts zu tun. Und der Desmet hat ja auch gesagt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass also bestimmte Grundfaktoren gegeben sein müssen in einer Gesellschaft, damit die Menschen so auf Hypnose anspringen. Die sagen, die Masse ist in schwachsinnigen Bullshit-Jobs tätig, wo sie eigentlich nur noch bis zur Erschöpfung geführt werden, nicht? Dank Markt, radikaler und neoliberaler Revolution, dass sie dass sie grundsätzlich eben unreif sind, dass sie autoritätshörig sind und dass es eine Art frei fließender Angst bei ihnen gibt, die sehr diffus ist, und dass diese Faktoren dazu führen, dass die Menschen an irgendeine Erlösungsreligion, Vision und so weiter gerne glauben möchten. Und wenn die dann um die Ecke kommt und propagandistisch herausgearbeitet wird, fein ziseliert von den Propagandaagenturen, dann haben die Menschen dem nichts mehr entgegenzusetzen. Und das ist das, glaube ich, auch.
Tom Oliver Regenauer beschreibt in ihrem Buch Die Schweiz, die ja umso mehr in den vergangenen Jahren ein Sehnsuchtsort auch deutscher Demokraten geworden ist, weil sich dort eben seit 500 Jahren entwickelt haben, echt demokratische, direktdemokratische Strukturen, etwa mit der Möglichkeit des Volksentscheides, die beispielsweise bei der Abstimmung über das Corona-Maßnahmenregime gar keine durchweg positiven Ergebnisse gezeitigt hat, aus Sicht der deutschen Oppositionellen und auch der schweizerischen Oppositionellen, sondern eben knapp unterlegen waren oder sogar relativ mit 40% dann auch deutlich unterlegen waren oder zumindest spürbar unterlegen waren. Und doch hat die Möglichkeit der Volksabstimmung und der Diskussion, der offenen Diskussion in der Schweiz andere Zustände herbeigeführt. Das beschreibt auch Ihr Autor Regenauer. Und wie sehen Sie das? Also die Schweiz als demokratisches Mekka, ist das tatsächlich das Vorbild, als dass es in den vergangenen 10, 20 Jahren umso mehr in Deutschland von Demokraten und Basisdemokraten besprochen wird?
Ich entnehme dem, was Herr Regenauer geschrieben hat, ja auch, vor allen Dingen, dass es in den einzelnen Kantonen sehr, sehr unterschiedlich ist, dass das Corona-Regime in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich gehandhabt wurde und dass er aber aus Deutschland raus ist und da natürlich auch erstmal in der Schweiz seine Erfahrungen gemacht hat in verschiedenen Städten und dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schließlich im Tessin gelandet ist. Und dass vor allen Dingen, wenn man dann aus solchen Gruselverhältnissen wie aus Deutschland stammt, dann es als wohltuend empfindet, wenn man dann ein ganz normales Leben führen kann, in dem man vielleicht auch draußen im Restaurant sitzen kann, im Café sitzen kann und so weiter. Das heißt also, es ist immer auch eine Frage, wie ein gedacht totalitäres Regime von oben, der Global Governance, von der wir vorhin gesprochen haben, dann in den einzelnen Ländern, in den einzelnen Regionen umgesetzt wird. Und da sind eben selbst in der Schweiz wohl sehr, sehr große Unterschiede gewesen. Und die hat Regenauer ja selber erlebt. Aber in Toto hat er eben gesagt, eine wohltuende Alternative zu den Verhältnissen in Deutschland. Und deshalb hat er ja seinen Artikel überschrieben, auch die Schweiz als Ausnahmeland in Europa, glaube ich, hat er geschrieben. Und wie gesagt, also
die laut Regierungsangaben 800.000 Deutschen, die die BRD seit Anfang 2020 verlassen haben, werden ja sozusagen auch noch, das sind jene, die sich abgemeldet haben, es dürfte eine riesige Dunkelziffer noch geben an Menschen, die sich eben nicht in der BRD abgemeldet haben, aber trotzdem sich dauerhaft im Ausland aufhalten. Wie hoch würden Sie einfach Pi mal Daumen schätzen? Wie viele Menschen haben die BRD seit März 2020 verlassen, mit keinem Plan oder unsicherem Plan jemals wiederzukommen? Also Menschen, die jetzt nicht mal ein paar Wochen in Urlaub sind und daraus vielleicht mal 2 Monate machen, sondern die dauerhaft weg sind und erstmal auch wegbleiben, solange die politischen Verhältnisse hier so sind.
Ja, das ist ein bisschen auch leider Glaskugel gelesen. Und wir müssen einfach mal unterscheiden, Herr Lenz, zwischen deutschen Staatsbürgern, die das Land verlassen haben, und Menschen, die das Land verlassen haben. Und der überwiegende Teil derjenigen, die jährlich das Land immer verlassen haben, war ja weitaus höher. Der ging ja fast so an 900.000 oder so jedes Jahr. Das heißt also, gar nicht erfasst ist ja im Rahmen der Auswanderung oder Auswanderungsstatistiken das Motiv, aus dem heraus ich ein Land verlasse. Und das wäre ja auch das allerletzte, was die Herrschaftsklicken da in Berlin hätten haben wollen, eine differenzierte Statistik, wo sie dann auch noch bescheinigt bekommen, dass also ein ziemlich intelligenter Durchschnitt an Menschen dieses Land verlassen hat und abgehauen ist, weil es nicht mehr ertragen konnte. Aber nochmal, aus dem Pool der Menschen, die Deutschland verlassen haben, sind ja die vielen nicht deutschen Passträger gar nicht berücksichtigt und deren Motivlagen. Und da vermute ich, dass da sehr, sehr viele auch drunter sind, die einfach diese Verhältnisse einfach nur noch abartig fanden in Deutschland und gesagt haben, dann gehe ich wieder zurück in die Türkei, da geht's mir vielleicht mal materiell schlechter, aber diese Zustände, die will ich nicht mehr. Also es gibt keine Statistik, die da irgendetwas erfasst hätte, Herr Lenz. Aber ich will versuchen, Ihre Frage zu beantworten, weil es ja auch immer viele Rückkehrer gibt jedes Jahr. Ne? Die haben Menschen, die sind abgehauen, weil sie es nicht gut fanden oder weil sie sich irgendwas versprochen haben im Ausland, weil sie meinten, sie könnten vielleicht auch besser verdienen und so weiter. Aber ich würde mal sagen, diejenigen, die jetzt aufgrund dieser Corona-Zustände und dieses vollzogenen Bruchs in der Gesellschaft gegangen sind, ich glaube, da kommen die meisten nicht mehr von zurück.
Es gibt eine Auswanderungswelle und das ist in deutschen Landen nicht ganz neu. Es gab immer wieder Auswanderungswellen aus Deutschland. Der große beschrieben übrigens unter anderem vom Hamburger Schriftsteller und Journalisten Gerd Fuchs, früher auch ein ganz guter Bekannter von mir und väterlicher Freund, sehr interessant, die Auswanderer von Gerd Fuchs. Und immerhin wird daraus auch deutlich, dass diese Auswanderungswellen immerhin wahrgenommen wurden im eigenen Land. Das scheint ja hier nicht der Fall zu sein. Es gibt eine Form von Exodus und Brain Drain, insbesondere der Intelligenz, aber auch, also Juristen, Anwälten, Journalisten, sehr, sehr stark darunter vertreten. Vielleicht auch, weil insbesondere die ersten beiden Berufsgruppen sich das irgendwie auch leisten können. Und Ärzte immerhin auch noch im Ausland noch in aller Regel irgendwie weiterarbeiten können mit ihrer Berufsausbildung, wohingegen Juristen und Journalisten natürlich im Ausland in aller Regel was völlig anderes machen müssen. Und eben auch eine große Anzahl an Menschen, die jetzt nicht in die Öffentlichkeit getreten sind. Und auch solche Leute haben Sie mit in Ihrem Buch zu Wort kommen lassen. Also gerade unter den Auswanderern nach Paraguay, das auf so ein Land muss man ja auch erstmal kommen, da wüssten viele Menschen wahrscheinlich gar nicht genau, wo das jetzt auf dem südamerikanischen Kontinent zu finden ist. Da gibt es verschiedene Motivlagen, jetzt ausgerechnet in ein solches Land zu gehen. Und mehrere ihrer Autoren in ihrem Sammelband sind dorthin gegangen. Warum?
Weil diese Menschen, die nach Paraguay gegangen sind, vermuten, ob begründet oder nicht begründet, kann ich nicht beurteilen, weil ich Paraguay bisher nicht bereist habe, dass dort ein Leben möglich ist in Freiheit, das ihnen hier in Europa, in Sonderheit in Deutschland verwehrt ist.
Und das bedeutet also, doch besonders, dass die staatliche Autorität dort nicht so stark ausgeprägt ist. Und also das, was hier vielfach moniert wurde, auch eben von durchaus linker Seite, Sozialdemokraten und ja, Sozialisten, naja, da ist ja gar kein Staat, der so richtig Steuern eintreibt, der so richtig für Ordnung sorgt. Das wäre dann eher das Recht, vermeintlich rechte Argument, also Recht und Ordnung. Dieser Staat ist nicht sozusagen ein so durchorganisierter Staat, ist nicht in jeder Ecke des Landes vorhanden. Und die Menschen gehen dahin, weil das so ist und weil es ihnen dort besser geht, was ja schon was über die Qualität des Staates aussagt. Und das sind nicht alles Millionäre, die dorthin gehen. Darunter sind der Medienschaffende Wolfgang Jeschke oder etwa die Studentin Ronja Palmer oder Petra Marianowski. Das sind alles Menschen, die nach Paraguay gegangen sind. Ist das ein Argument? Also der Staat ist mit anderen beschäftigt und das ist für uns schon mal besser als das, was wir zu Hause zu befürchten haben.
So ist es. Das heißt also, der Staatsapparat mit all seinen Durchgriffsmöglichkeiten und vermeintlichen Durchgriffsrechten ist in diesen Ländern, zumindest in den dörflichen Communities draußen im Land, in dem Maße überhaupt gar nicht vertreten. Da lässt man sie laufen, da lässt man sie in Ruhe, man nervt sie nicht, man terrorisiert sie nicht. Und das ist eben ein Teil der Freiheit. Also je weniger Staat für sie als Durchgriffsmaschine sichtbar ist in einem Land, desto angenehmer ist ja im Prinzip das Leben. Ja, es sei denn, es entfalten sich da kriminelle Gangs, dann ist das auch nicht mehr so lustig, dann brauchen sie wieder einen Staat, der dafür Ordnung sorgt. Aber deshalb sind die Menschen ja nicht dahingegangen. Sie sind ja genau deshalb dahingegangen, weil, wie Sie es gesagt haben, eben weniger Staat und weniger autoritär durchgegriffen wird über die unterschiedlichsten Möglichkeiten des staatlichen Zugriffs, über die vielfältigen Behörden und so weiter. Und das ist da alles eben sehr viel lockerer. Ich habe ja auch mal in der Karibik gelebt. Alles sehr viel easy, sehr viel lockerer, gar keine Frage. Oder in Namibia. Ja, da merken Sie den Staat nur bei der Einreise. Als
Herr Mies, ich hatte ja auch
und dann ist vorbei.
Schon das Vergnügen, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen, bevor das ganze Corona-Fiasko und Kriegsfiasko begann. Und zwar veröffentlichten Sie ein Sammelband über Umweltzerstörung und Möglichkeiten, dem zu begegnen. Nun wird man doch behaupten, das Corona-Regime halte die Umweltzerstörung auf. Ist das so? Ist ja oder grotesk. Was würden Sie jenen Leuten, die das zusammenbinden, entgegnen?
Also die Frage ist natürlich, wo hört die Lüge auf und wo fängt der Bullshit an? Weil der Bullshit hat überhaupt keinen Bezug mehr zur Lüge. Und ich habe den nicht rausgegeben, also das zur Korrektur, Herr Lenz. Ich habe da einen Aufsatz drin geschrieben in dem Buch Die Ökokatastrophe. Und aber um auf Ihre Frage einzugehen, die versuchen ja jetzt rauszugehen aus dem benzingetriebenen Motor, dieselgetriebenen Motor und so weiter. Das halte ich durchaus für eine langfristig vernünftige Maßnahme. Aber was macht man in Deutschland? Man kommt wieder mit der Brechstange. Und man stellt 10 Millionen Baustellen in Deutschland auf, auf denen nicht gearbeitet wird. Dann gehen Sie mal in die Städte, da stehen überall diese rot-weißen Stellwände einfach, behaupte ich, um die Bevölkerung zu drangsalieren. Das ist wieder ein neues Terrorregime, was da entfaltet wird. Und dann wollen wir doch einmal sehen, wenn ich eine gigantische Fahrzeugflotte, LKWs, PKWs habe, die auf der Grundlage des Verbrennungsmotors arbeitet, dann müsste man die Frage stellen, was ist denn die Alternative? Ist das jetzt wirklich dieses Elektroauto? Und dann gehen wir raus aus dem Verbrennungsmotor und machen wieder eine gigantische Neuproduktion mit ebenfalls gigantischen Ressourcenverschwendungen für eine neue Fahrzeugflotte.
Die maximiert der Abwrackprämie, wohingegen auf Kuba etwa zu besichtigen ist, dass auch das erste VT-Modell aus den 1920er Jahren, also jetzt bald seit 100 Jahren, durchaus weiterrollen kann. Also zumindest kann man dort besichtigen, also es, auch wenn man so nicht möchte, es zumindest zu besichtigen, dass es möglich ist.
Aber Herr Lenz, auch das geht ja alles noch, das geht ja alles noch sehr viel weiter.
Prämie. Ja.
Das geht ja noch sehr viel weiter. Gucken Sie mal. Ich weiß nicht mehr, wann sind diese Fahrzeuge VW Lupo 3 Liter oder Audi A1, glaube ich, war das mit dem 3 Liter Verbrauch auf den Markt gekommen. Wissen Sie, was dann gekommen ist? Dann sind diese Monster-Suffs auf den Markt gekommen, 3- oder 4-mal so schwer wie so ein Fahrzeug. Wenn diese Pfeifen in Berlin damals hingegangen wären und hätten ein solches Fahrzeug mehr oder weniger vorgeschrieben, wir bauen nur noch Autos auf einer vergleichbaren Grundlage, dann wären wir ja auch schon 1000-mal weiter als heute. Nein, sie haben genau das Gegenteil gemacht. Jetzt fahren sie alle mit diesen Panzern durch die Städte, die 3-mal so viel Parkplatz brauchen wie früher so ein VW Lupo.
Also nicht alle ihre Auswanderer-Autorinnen und Autoren sind mit dem Auto davon gebraust. Einige sind geflogen, andere haben das Schiff genommen. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, Ulrich Mies, wohin sind Sie denn ausgewandert?
Herr Lenz, ich bin ja gar nicht ausgewandert. Ich bin vor 38 Jahren hier in diese Region gelangt. Das war damals beruflich und dann bin ich hier hängen geblieben. Ich kann Ihnen aber versichern, Herr Lenz, ich wäre aus Deutschland, und da bin ich mir mit meiner Frau vollkommen einig, ich wäre aus Deutschland ausgewandert Mitte 2020. Weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte. Ich bin auch kaum noch über die Grenze gegangen. Hier war alles happy-go-lucky und easy-going im weitestgehend. Dann gehen Sie mal nach Aachen rüber. Diese ganzen Maskenträger, diese Hörigen, wie ich die bezeichne, ich konnte die nicht mehr sehen. Ich bin ja gar nicht mehr rübergegangen. Also bin ich quasi indirekt bestätigt worden durch das, was ich vor 38 Jahren gemacht habe. Aber ich bin nicht aus Corona-Gründen damals oder bin nicht aus vergleichbaren Gründen damals ausgewandert. Ich wäre ausgewandert, definitiv. Ich bin nicht so leidensfähig wie Walter.
Sie haben auch Eltern in Ihrem Werk zu Wort kommen lassen. Es gibt einen Autor, der ist ausgewandert mit seiner Frau, weil eine Geburt bevorstand und in der BRD der Jahre 2020, 21 und 22 das verbunden gewesen wäre mit dem Zwang,
ich glaube, das waren Sie,
für die Gebärenden in deutschen Geburtskliniken die Maske aufzusetzen und Väter aus den Kreissälen herauszuhalten und wo eben zu befürchten gestanden hätte, auch noch sagen wir mal mit dringenden Impf- und Injektionsempfehlungen experimenteller Substanzen konfrontiert gewesen zu sein. Also das scheint auch ein Grund zu sein, auszuwandern.
Herr Lenz.
Und Ihr Autor, der in dem Fall ich bin, und nach Polen gegangen bin mit meiner Frau für eine Zeit,
Erzählen
um dort
Sie.
In Ruhe ein Kind zur Welt bringen zu können, ist in Ihrem Sammelband auch vertreten. Bin ich der Einzige,
der
es so gemacht hat?
Sie haben das Kind ja nicht zur Welt gebracht.
Werdende Mütter und werdende Väter, Eltern zusammen sind ins Ausland, in andere Länder gegangen, unter anderem nach Skandinavien auch, in meinem Fall eben nach, in unserem Fall eben nach Polen. Andere alleine auch schon über die niederländische Grenze, da kenne ich auch einen Fall, weil man da immerhin das nicht durchsetzte, auch diesen perversen Wahn nicht auch noch in Geburtskliniken durchsetzte. In der BRD war es mal wieder der Fall, eben insbesondere in den größeren Städten. Auf dem Lande, habe ich gehört, hat man da auch mal fünfe gerade sein lassen und jetzt nicht auch noch die gebärenden Mütter gequält. Aber also dieser Menschenverachtung hat auch eben dazu geführt, dass jetzt viele Menschen einfach nicht in der BRD geboren wurden, sondern andere Geburtsorte haben und womöglich auch eben andere Nationalitäten dann auch bekommen haben. Wenn man sagt, also man möchte diese BRD-Bürgerschaft eigentlich unter solchen politischen Umständen den eigenen Kindern gar nicht zumuten. Das heißt also, der Schaden, den die BRD-Funktionäre sich da angerichtet oder die ihrem eigenen Apparat angerichtet haben, während sie ja zugleich dann durchaus einladen, Menschen nach Deutschland zu kommen, ist im Grunde kaum zu beziffern. Sie kommen also mit Ihrem Werk auch einer Chronistenpflicht nach, ähnlich Gerd Fuchs.
Ich will jetzt hier da diese Leistung in Anführungszeichen da nicht überhöhen, keinesfalls. Für mich war einfach, nachdem wir die anderen vier Bücher gemacht hatten, die Zeit reif, jetzt dieses Buch zu machen. Aber auch vor allen Dingen mal ein Buch hervorzulegen, das jetzt weniger wissenschaftlich mit 500 oder 600 Fußnoten daherkommt, sondern ich glaube, wir haben uns da auf 200 oder 250 Fußnoten in toto beschränkt. Eine Art Bestandsaufnahme des Erlebten, eine Bestandsaufnahme auch der Gefühle gegenüber diesem Land und gegenüber diesen Menschen und was da gelaufen ist in dieser Zeit. Das ist das auch. Also, Erlebnis, so eine Art Erlebnisberichtssammlung der Vertriebenen.
Und jetzt brauchen wir, Herr Mies, noch eine gute Aussicht. Jetzt sind wir teils für eine Zeit oder sogar mit dem Plan, für immer wegzubleiben, was sehr traurig wäre, im Exil. Und was machen wir jetzt? Was ist die gute Aussicht für Exilanten und Dagebliebene und Menschen, die auch kämpferisch, wie etwa Walter Weber und im Grunde ich auch nicht weit entfernt in der Zeit und auch zurück, sagen, nein, wir kämpfen das hier durch, so lassen wir nicht mit uns umgehen und wir werden nicht weichen, hier in unserem Land. Dabei ist wieder so eine kämpferische Ansage, aber vielleicht haben Sie ja auch etwas, was den Horizont mal öffnet und wo wir sagen können, also es gibt irgendwie eine Hoffnung und es gibt eine positive Perspektive, wie man im Exil wie auch im Inland weitermachen kann.
Im Exil oder im eigenen Land sich zusammenfinden mit denjenigen, die ähnlich gepolt sind wie man selber, zusammenarbeiten mit denjenigen, die Dinge kritisch sehen, wie sich dieses Land entwickelt hat. Das halte ich also für ganz, ganz bedeutsam. Und ohne sozialen Zusammenhalt, den ja dieses Corona-Regime oder die Täter des Corona-Regimes zerstören wollten, kommen wir ja gar nicht aus. Da werden wir notorische Sozialkrüppel. Und das machen wir einfach nicht mit. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir stehen nicht zur Verfügung. Und das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe des Widerstandes, sich zu öffnen für Menschen, die etwas verstanden haben und die mit aufzunehmen. Mit der Mehrheit, glaube ich, funktioniert das nicht. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Aber viele Menschen, die so schwankend sind und aber eigentlich zum Widerständigen tendieren, die müssen wir versuchen aufzufangen, aufzunehmen, denn eine ganze Reihe von Menschen sind, glaube ich, in die Einsamkeit und in die Vereinsamung abgetaucht. Und da müssen die auch raus. Und das wäre eben unsere Aufgabe, die zu aktivieren. Also das wäre eine positive Botschaft, die positive Botschaft für die Menschen, die ins Ausland gegangen sind, die habe ich nicht, kann ich nicht sagen. Die müssen dort ihren Platz in der neuen Gesellschaft finden. Der ökonomische Kuchen in diesen Ländern ist natürlich verteilt. Da gibt es je nach Profession, die die einzelnen Menschen haben, völlig unterschiedliche Startmöglichkeiten. Ob sie da als Jurist unterkommen können, weiß ich nicht. Als Arzt haben sie wahrscheinlich leichtere Startmöglichkeiten, wenn sie das Glück hatten, ein paar hunderttausend mit in der Tasche mitzunehmen, dann haben sie auch leichtere Startmöglichkeiten. Das sind ja alles Binsenweisheiten, die ich da von mir gebe jetzt. Und besonders gut, glaube ich, wäre eine Startmöglichkeit, wenn sie eine solide handwerklich-technische Ausbildung haben, wie zum Beispiel auch einer der Autoren oder seine Gruppe, die nach Russland ausgewandert sind. Denn das waren alles professionelle Handwerker und Techniker, die dort im fernen Russland, in der Tiefe des Landes, ein neues Dorf aufbauen mit eigener Hände Arbeit.
All diese Lebenswege und Anregungen und Möglichkeiten scheinen auf in Ihrem neuen Werk. Ulrich Mies, vielleicht möchten Sie das druckfrische Werk, erschienen bei De Blauwe Tiger in Groningen in deutscher Sprache, nochmal vorzeigen. Auswandern oder standhalten, politisches Exil oder Widerstand, herausgegeben von Ulrich Mies. Ganz herzlichen Dank.
Herr Lenz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank ans Team. Ihnen alles Gute, allen zusammen alles Gute und tollen Start. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Herr Lenz, ich kenne Sie lang genug. Bleiben Sie dran. Sie sind eine ganz wichtige Kulminationsfigur in Deutschland. Ich hoffe, die Zeitung, die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand wird auf Dauer installiert werden können. Das wäre eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in diesem widerwärtigen medialen Einheitsbrei der untergegangenen Republik.
Ganz herzlichen Dank. Das war eine weitere Folge von Apolut im Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.